Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind bei einem ganz wichtigen Thema an der Auslegung des Jesusbuches von Papst Benedikt. Es geht um das Abendmahl, die Eucharistiefeier. In vier Abschnitten will es der Papst angehen und er beschreibt dann jetzt die weitere Vorgehensweise. An erster Stelle die Frage nach dem Datum von Jesu Abendmahlsfeier. Da gibt es nämlich unterschiedliche Darstellungen bei den Synoptikern einerseits und Johannes andererseits. Und ob es sich um ein Paschamahl gehandelt hat oder nicht. Zweitens möchte er die Texte bedenken, die uns zum letzten Abendmahl Jesu berichtet sind. Dabei geht es auch um die Frage der historischen Glaubwürdigkeit dieser Berichte. Drittens geht es ihm um die Auslegung der wesentlichen theologischen Inhalte der Abendmahlsüberlieferung. Und viertens soll es um einen Überblick geben über die neutestamentliche Überlieferung hinaus. Die Entstehung der Eucharistie der Kirche soll bedacht werden, einen Vorgang, den Augustinus als Übergang vom Abendmahl zum Morgenopfer beschrieben hat. Ganz interessant dann auch, dass er Überlegungen anstellt, ob man jetzt das Pascha Passa aussprechen soll und schreiben soll oder Pascha. Joachim Jeremias hat mit der ihm eigenen Gelehrsamkeit gezeigt, dass es eigentlich Passa heißen müsste. Aufgrund neuerer Forschungen schreibt Ulrich Wilkens aber vom Pesach. Da dieses ein Dialog mit dem Neuen Testament ist, so der Papst, habe ich mich entschlossen, zur Schreibung des Neuen Testamentes zurückzukehren und Pascha zu sagen. Also Sie merken, nicht einmal bei der Schreibweise und der Aussprache ist man sich einig, Passa, Pesach, Pascha. Nun gut, das Datum des letzten Abendmahls. Markus, dem Matthäus und Lukas im Wesentlichen folgen, gibt dazu eine präzise Datierung, nämlich zum Datum des letzten Abendmahls. Er schreibt, am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm schlachtete, sagten die Jünger zu Jesus, wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Als es Abend wurde, kamen die 12 mit Jesus zusammen. Zitat Ende. Der Abend des ersten Tags der ungesäuerten Brote, an dem im Tempel die Paschalämmer geschlachtet wurden, ist die Vigil des Paschafestes. Nach der Chronologie der Synoptiker ist dies ein Donnerstag. Das heißt, dann am Freitag wäre dann das Paschafest als solches gewesen. Am Vorabend hat man die Paschalämmer geschlachtet und das Paschamahl gehalten. Nach Sonnenuntergang begann das Paschafest und zu dieser Zeit wurde das Paschamahl eingenommen, so der Papst weiter, von Jesus mit seinen Jüngern ebenso wie von allen nach Jerusalem gekommenen Pilgern. In der Nacht zum Freitag wurde dann, immer gemäß der synoptischen Chronologie, Jesus verhaftet und vor Gericht gestellt. Am Morgen des Freitags durch Pilatus zum Tode verurteilt und anschließend um die dritte Stunde, das heißt um circa 9 Uhr, ans Kreuz gebracht. Der Tod Jesu ist auf die 9. Stunde, das heißt 15 Uhr, 3 Uhr nachmittags datiert. Dann zitiert er wieder Markus, da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathea zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Das Begräbnis musste noch vor Sonnenuntergang erfolgen, weil dann der Sabbat begann. Der Sabbat ist der Tag der Grabesruhe Jesu. Die Auferstehung ereignet sich am Morgen, dem ersten Tag der Woche, also am Sonntag. Diese Chronologie ist mit dem Problem belastet, dass Prozess und Kreuzigung Jesu am Paschafest stattgefunden hätten, das in jenem Jahr auf einen Freitag fiel. Zwar haben viele Gelehrten zu zeigen versucht, dass Prozess und Kreuzigung mit der Vorschrift des Paschafestes vereinbar gewesen seien, aber trotz aller Gelehrsamkeit erscheint es fragwürdig, dass an diesem für die Juden sehr hohen Fest der Prozess vor Pilatus und die Kreuzigung statthaft und möglich gewesen seien. Überdies steht dem auch eine Notiz bei Markus im Weg. Er sagt uns, dass zwei Tage vor dem Fest der ungesäuerten Brote die hohen Priester und die Schriftgelehrten nach einer Möglichkeit suchten, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen und zu töten. Dabei aber erklärten, ja nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt. Jerusalem war natürlich an diesem Festtag gefüllt mit Pilgern. Es konnten bis zu 1 Million sein, die zu dem Paschafest nach Jerusalem gereist sind. Nach der synoptischen Chronologie wäre aber in der Tat gerade am Fest selbst die Hinrichtung Jesu erfolgt. Wenden wir jetzt nun dem Ablauf bei Johannes zu. Johannes achtet sorgfältig darauf, das letzte Mal Jesu nicht als Pascha darzustellen. Im Gegenteil. Die jüdischen Autoritäten, die Jesus vor das Gericht des Pilatus stellen, vermeiden es, das Prätorium zu betreten. Zitat, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Pascha beginnt also erst am Abend, das Paschamahl steht beim Prozess noch bevor. Prozess und Kreuzigung finden am Vortag des Pascha, am Rüsttag statt, nicht am Fest selbst. Das Paschafest erstreckt sich demnach in der fraglichen Zeit, im fraglichen Jahr vom Freitagabend bis Samstagabend, nicht von Donnerstagabend bis Freitagabend wieder bei den Synoptikern. Im Übrigen bleibt die Abfolge der Ereignisse gleich. Donnerstagabend, letztes Mal mit den Jüngern, das aber kein Pascha ist, Freitag, Vortag des Festes, nicht das Fest selber, Prozess und Hinrichtung und am Samstag dann Grabesruhe, Sonntag Auferstehung. Bei dieser Chronologie stirbt Jesus zu der Zeit, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Er stirbt als das wirkliche, in den Lämmern nur vorgeahnte und vorgebildete Lamm. Dieser theologisch bedeutsame Zusammenhang, dass Jesus zeitgleich mit der Schlachtung der Paschalämmer stirbt, hat viele Gelehrte dazu bewegt, die johannäische Darstellung als eine theologische Chronologie abzutun. Johannes habe die Chronologie geändert, um diesen theologischen Zusammenhang herzustellen, der freilich im Evangelium nicht ausgesprochen wird. Heute aber sieht man immer deutlicher, dass die johannäische Chronologie historisch wahrscheinlicher ist als die der Synoptiker. Denn wie gesagt, Prozess und Hinrichtung am Fest scheinen kaum denkbar. Andererseits scheint Jesus letztes Abendmahl so eng mit der Pascha-Tradition verknüpft, dass die Leugnung seines Pascha-Charakters problematisch ist. Also es gibt sicher hier Bezüge. Man hat ja beim Johannesevangelium sehr oft gesagt, dass hier das Historische ganz nebensächlich ist, dass es ganz und gar ins Theologische hinübergedeutet worden ist. Da musste man mittlerweile schon einen ganz erheblichen Rückzug antreten, denn gerade das Johannesevangelium ist historisch zuverlässig wie kaum ein anderes Evangelium. Alle archäologischen Untersuchungsergebnisse, wo Daten des Evangeliums gefragt sind, ob das der Bethesda-Teich ist oder viele andere Dinge, haben sich immer als zuverlässig herausgestellt. Im Übrigen stört es mich, sage ich auch ganz offen, dass man den Evangelisten hier so leichtfertig unterstellt, dass um bestimmter theologischen Aussagen willen einfach über alles andere hinweggegangen wird und Ereignisse einfach konstruiert werden. Immer schon, so der Papst, sind Versuche unternommen worden, die zwei Chronologien miteinander zu versöhnen. Der wichtigste und in vielen beeindruckende Versuch, zu einer Vereinbarkeit beider Überlieferungen zu kommen, stammt von der französischen Forscherin Annie Chaubert, die ihre These seit 1953 in einer Reihe von Veröffentlichungen entwickelt hat. In die Details dieses Vorschlags möchte der Papst nicht einsteigen, er möchte sich auf das Wesentliche beschränken. Frau Chaubert stützt sich vor allem auf zwei frühe Texte, die zu einer Lösung des Problems zu führen scheinen. Da ist zunächst der Hinweis auf einen alten priesterlichen Kalender, der in dem in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christus auf Hebräisch verfassten Buch der Jubiläen überliefert ist. Dieser Kalender lässt den Umlauf des Mondes außer Acht und sieht ein Jahr mit 364 Tagen vor, das in vier Jahreszeiten zu je drei Monaten aufgeteilt ist, sodass also je zwei 30 Tage und einer 31 Tage hat. Mit stets 91 Tagen umfasst jedes Vierteljahr exakt 13 Wochen, jedes Jahr also exakt 52 Wochen. Demzufolge fallen die liturgischen Feste jedes Jahr immer auf den gleichen Wochentag. Für Pascha bedeutet dies, dass der 15. Nisan immer ein Mittwoch und das Paschamahl nach Sonnenuntergang am Dienstagabend gehalten wird. Jesus habe, so Chaubert, Pascha nach diesem Kalender, also am Dienstagabend, gefeiert und sei in der Nacht zum Mittwoch verhaftet worden. Damit meint sie zwei Probleme gelöst zu haben. Zum einen hat Jesus ein wirkliches Paschamahl gefeiert, wie es die Synoptik überliefern. Zum anderen hat Johannes darin recht, dass die jüdischen Autoritäten, die sich an ihren Kalender hielten, erst nach dem Prozess Jesu Pascha feierten und Jesus also am Vorabend des eigentlichen Festes und nicht an ihm selbst hingerichtet wurden. Synoptische und johannäische Überlieferung erscheinen so gleichermaßen im Recht aufgrund der Differenz zweier verschiedener Kalender. Man kann jetzt sagen, das sind doch Einzelheiten, warum geht man da an dieser Stelle, warum gehe ich da so darauf ein? Nun, es ist schon sehr wichtig, weil es auch mit der Deutung des Todes Jesu zu tun hat. Und ja, wenn man bei so einem wichtigen Ereignis wie dem letzten Abendmahl schon dann gerne wissen möchte, welche Darstellung richtig ist und wie man die unterschiedlichen Theorien doch miteinander zusammenbringen könnte. Ich habe hier persönlich eine ganz eigene Meinung und werde diese auch am Schluss der Ausführung des Papstes kundtun. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.